verstehe ich, Erich. Ich habe mir die Frage auch gestellt, ist der Titel vielleicht fast eine Zumutung? Hoffnung auf das Gericht. Kann man auf das Gericht hoffen? Und wenn ja, ist es hoffnungsvoll für alle? Für Täter, Opfer, Kläger, Anklagte? Ist Perspektive aufs Gericht etwas hoffnungsvoll? Dieser Frage wollen wir heute Morgen zusammen nachgehen. Und wir sind ja in Predigtreihe noch zur Offenbarung. Und ihr ahnt es vielleicht, heute Morgen geht es ums Gericht. Wir sind in Kapitel 6 bis 10. Und das sind vier happige Kapitel. Es sind Kapitel, die unter anderem die apokalyptischen Ritter vorkommen, die du uns letztes Mal hast mit reingenommen hast. Und es sind die Kapitel, wo die sieben Segel und die sieben Posaunen vorkommen. Und das sind alles verschiedene Stufen vom Gericht. Und von einem einen Segel zum anderen und von einer Posaune zur anderen gibt es eine Steigerung. Bis am Schluss die Sterne vom Himmel fallen, die Sonne sich verdunkelt und die ganze Welt donnert und bebt. Und es sind vier besondere Kapitel, oder die Offenbarung in ihrer Sprache ist ja sowieso besonderig. Und um uns etwas in die Schrift mit hineinzunehmen, möchte ich euch aus diesen Kapiteln Abschnitte vorlesen. Und zwar nicht nur ein, zwei Vers, weil ich glaube, man muss wirklich ein Gespür für das entwickeln, was da der Johannes geschrieben hat. Und darum lese ich euch einige Abschnitte aus diesen vier Kapiteln vor. Ich fange mit Kapitel 6 an. Ja, genau, danke. Dann sah ich, wie das Lamm das erste von den sieben Siegeln aufbrach. Und ich hörte, wie eine der vier mächtigen Gestalten mit Donnerstimme sagte: Komm! Ich schaute hin, da kam ein weißes Pferd. Sein Ritter hatte einen Bogen und erhielt eine Krone. Als Sieger zog er aus, um zu siegen. Dann brach das Lamm das zweite Siegel auf. Ich hörte, wie die zweite der mächtigen Gestalten sagte: Komm! Da kam ein weiteres Pferd hervor, ein feuerrotes. Sein Reiter wurde ermächtigt, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sich die Menschen gegenseitig töteten. Dazu wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Kapitel 6, Verse 1 bis 4. Und ein bisschen später steht: Ich sah, wie das Lamm das sechste Siegel aufbrach. Da gab es ein gewaltiges Erdbeben. Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauerkleid und der ganze Mond wurde blutrot. Wie unreife Feigen, die ein starker Wind vom Baum schüttelt, fielen die Sterne vom Himmel auf die Erde. Der Himmel verschwand wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Weder Berg noch Insel blieben an ihren Plätzen. Alle Menschen versteckten sich in Höhlen und zwischen den Felsen der Berge. Die Könige und Herrscher, die Heerführer, die Reichen und Mächtigen und alle Sklaven und Freien. Sie riefen den Bergen und Felsen zu: Fallt auf uns und verbergt uns von dem Blick dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Der große Tag, an dem sie Gericht halten, ist gekommen. Wer kann da bestehen? Kapitel 6, Verse 12 bis 17 sind das gewesen. Und dann im Kapitel 7, Verse 1 bis 10. Danach sah ich an den vier Enden der Erde vier Engel stehen. Sie hielten die vier Winde zurück, damit kein Wind auf der Erde, auf dem Meer und in den Bäumen wehte. Von dort her, wo die Sonne aufgeht, sah ich einen anderen Engel emporsteigen. Er hatte das Siegel des lebendigen Gottes in der Hand. Mit lauter Stimme wandte er sich an die vier Engel, denen Gott die Macht gegeben hatte, dem Land und dem Meer Schaden zuzufügen, und sagte: Verwüstet weder das Land, noch das Meer, noch die Bäume. Erst müssen wir Diener und Dienerinnen unseres Gottes mit dem Siegel auf der Stirn kennzeichnen. Danach sah ich eine große Menge Menschen, so viele, dass niemand sie zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Sie standen in weißen Kleidern vor dem Thron und dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen. Mit lauter Stimme riefen sie: Der Sieg gehört unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und noch ein letzter Abschnitt aus Kapitel 8, Verse 12 bis 13. Dann blies der vierte Engel seine Posaune. Ein Drittel der Sonne, des Mondes und der Sterne wurden durch Schläge getroffen. Ihr Licht verlor ein Drittel seiner Helligkeit, und ein Drittel des Tages und der Nacht wurde finster. Dann sah ich einen Adler, der hoch am Himmel daherflog, und hörte ihn mit lauter Stimme rufen: Schrecken, Schrecken, Schrecken. Wenn erst die anderen drei Engel ihre Posaunen blasen, wird es denen, die auf der Erde leben, schrecklich gehen. Das sind ein paar Abschnitte aus diesen Kapiteln. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zwei Kaffeepause gehen. Es ist happig, was man da gehört, finde ich. Und das sind ja nur einfach so rausgepickte Teile. Ich habe also nicht mich darauf konzentriert, das Schlimmste rauszupacken. Es ist nicht einfach zum Lesen, was uns da begegnet. Und ich glaube, wir müssen uns noch mal ganz fest in Erinnerung rufen, wer die Offenbarung geschrieben hat, wenn sie geschrieben worden ist und an wen. Der Verfasser ist der Johannes. Er ist in Verbannung, weil er an Jesus festgehalten hat. Es ist eine Zeit vor Christenverfolgung. Und der Johannes schreibt an die Gemeinden, die unter dieser Verfolgung leiden. Und sein Ziel ist, sie zu ermutigen, nicht aufzugeben und sie zu trösten. Das Ziel der Offenbarung ist, klar zu machen, dass Gott Kontrolle über allem hat. Dass er die nie wird verlieren. Bis ans Ende der Zeit. Er hat Kontrolle. Am Johannes, sein Ziel war es nicht, uns eine chronologische, ausführliche Eröffnung der Zukunft zu geben. Sein Ziel geht eigentlich darüber aus. Sein Ziel ist, uns zu sagen, Gott hat die Geschichte in seinen Händen. Und er wird sie nie, die Kontrolle wird er nie loslassen. Das ist sein Ziel. Und das müssen wir vor Augen haben, wenn wir ihre Offenbarung lesen und wenn wir jetzt in die vier Kapitel eintauchen. Der Johannes braucht Bilder, die für uns heute speziell sind. Und wir vielleicht auch nicht so viel damit anfangen können. Es sind nicht Bilder, die wir in unserer Alltagssprache brauchen oder denen wir immer wieder begegnen. Zur Zeit von Johannes waren das bekannte Bilder. Es sind Bilder aus dem Alten Testament. Es sind Bilder aus der antiken Mythologie und es sind Bilder aus der Apokalypse. Also es sind nicht Bilder, die einem wo diesen Menschen dann das allererste Mal begegnet sind. In seiner Prophetie schenkt Gott ihm eigentlich bekannte Bilder für zur Zeit von denen. Und der Johannes macht etwas Spezielles mit diesen Bildern. Er nimmt sie eigentlich aus ihrem Bezug raus. Also er braucht oft ganz viele Bilder aus dem Testament, aber sie haben in der Offenbarung oftmals nicht die gleiche Bedeutung. Er nimmt die Bilder zusammenhangslos in die Offenbarung. Und darum, das macht es für uns manchmal auch noch schwierig, dann lesen wir im Alten Testament und in der Offenbarung und merken, das Bild kommt mir doch bekannt vor. Und in der Offenbarung hat es aber nicht zwingend die Bedeutung, die es im Alten Testament hat. Und das ist noch wichtig, dass wir das probieren loszulösen, vor allem wenn wir die Offenbarung lesen oder eben wenn wir in die Kapitel eintauchen, wo es hat sehr viele Bilder aus dem Alten Testament in diesen Kapiteln. Und ja, gerade wieder in der Predigtvorbereitung in einem Kommentar gelesen, hat er gesagt, finde ich, hat er wirklich recht gut geschrieben, hat er gesagt, probiert nicht, die Bilder zu nehmen und euch stundenlang drin zu verteufeln und zu fragen, was bedeutet das Bild? Was bedeutet das Bild? Er hat gesagt, tut in dieser Zeit viel lieber die Offenbarung von vorne bis hinten durchlesen und entwickelt ein Gefühl für das, was da passiert ist. Für die Zeit, in der Johannes und die Gemeinde drinstecken. Und für die Botschaft, die er weitergeben möchte. Es ist viel mehr, es geht viel mehr darum, das Ganze im Ganzen innen zu spüren und nicht ein einzelnes Bild probieren, für uns heute zu deuten. Das ist sehr schwierig und kommt oft auch ein bisschen schräg raus. Das als Hintergrund. Darum werde ich das auch jetzt nicht machen. Ich picke keine einzelnen Bilder raus und deute sie. Hätte ich mich auch nicht dafür. Es würde vielleicht ein bisschen komisch rauskommen. In diesen vier Kapiteln kommen uns auch die zwei Grundfragen aus der Offenbarung entgegen. Es sind auf der einen Seite die Märtyrer, die die Frage stellen, wie lange wartest du Gott noch, bis du Gericht haltest? Das fragen die Märtyrer. Und die Gerichteten, die schreien zu Gott, wer kann da noch bestehen? Das sind die zwei Grundfragen in der Offenbarung. Und sie fließen ein bisschen indirekt auch noch ein. Gott ermutigt die Märtyrer durchzuhalten, nicht aufzugeben, wie es ja auch der Johannes möchte. Er möchte die Gemeinde ermutigen, geht nicht auf. Haltet durch. Und er spricht der Verurteilten zu, bestehen werden die mit dem Siegel gekennzeichnet sind. Das heisst, die an Gott, an Jesus, am Lamm, so wird er dargestellt in der Offenbarung, als Lamm in diesen Kapiteln, die das Siegel tragen, die werden bestehen. So viel zum Text von heute. Und was ist jetzt die Hoffnung in dem Ganzen innen? Ich glaube, in diesen Kapiteln werden uns eigentlich die zwei ganz bekannten Seiten vom Gericht gezeigt. Vielleicht das, was wir als schwarz und weiss empfinden. Es sind auf der einen Seite die, die Unrecht haben, und es sind auf der anderen Seite die, denen Unrecht angetan worden ist. Verständlicherweise sind die Gefühle, mit denen die beiden sich im Gericht befinden, völlig unterschiedlich. Und wir haben hier mit einem richtenden Gott zu tun. Und das ist nicht sehr populär, von einem richtenden Gott zu reden. Schnell wird man als Moralapostel abgestempelt. Und gleich möchte ich probieren, uns heute Morgen in die Perspektive von diesem Gericht hineinzunehmen. Und warum sowohl für die Geschädigten wie auch für Täterinnen und Täter der Blick auf das Gericht ein hoffnungsvoller ist. Wenn wir durch die Bibel gehen und vor allem auch durch das Neue Testament und unseren Blick auf das Gericht richten, dann begegnen uns zwei Kernaussagen. Und die möchte ich mit euch anschauen. Die erste ist, die Nächstenliebe ist das entscheidende Mass. Das berühmte Beispiel dazu ist in Matthäus 25, im Gleichnis vom Weltgericht. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, empfangt als Erbe das Reich, das euch bereitet, ist von der Grundlegung der Welt an. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt euch meiner angenommen. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Und der König wird ihnen zur Antwort geben. Amen, ich sage euch, was ihr einer dieser meinen geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das Kriterium beim Gericht ist hier also, sind wir unseren Mitmenschen in Not mit handfester Liebe begegnet oder haben wir uns ihnen verschlossen? In den Taten von Nächstenliebe zeigt sich der wahre Glaube. Und die Challenge, glaube ich, darin ist, wenn wir ehrlich in unser Leben schauen, werden wir vermutlich beides entdecken. Es gibt keinen Menschen, der nur immer liebevoll und barmherzig ist. Und es gibt aber auch keinen Menschen, der immer nur lieblos ist. Ich glaube unterdessen, dass es Gott im Gericht weniger um das Scheiden vom Guten und vom Bösen geht. Sondern das Gericht geht viel mehr durch unser Leben, durch unsere Herzen, durch unser Handeln durch. Und das, was im Licht von Jesus, vom Lamm, Bestand hat, wird vom Lieblosen und Kalten geschieden und getrennt und gerichtet. Unser Leben, unser Ich mit den komplexen und verborgenen Motiven, das braucht eine Reinigung und Erläuterung. Und ich glaube, da kommt sehr, sehr viel Schönes, das offenbar wird. Vielleicht Sachen, denen wir uns gar nicht bewusst sind. Weil das ist ja auch oft das Schöne, wenn man sich am Nächsten verschenkt. Man macht es ohne Absichten, einfach so. Und es wird innerlich nicht gerechnet. Und es ist vielleicht sogar ein unbewusstes Verschenken, ein gedankenloses. Aber es wird auch korrekturbedürftiges und krankhaftes zum Vorschein kommen. Und das soll uns davon warnen, gleichgültig zu werden und uns dazu anspornen, Schätze im Himmel zu sammeln. Schätze vor Schönheit, die uns als Geschöpf Gottes Liebe widerspiegeln. Und die zweite Kernaussage, die uns begegnet im Neuen Testament, scheint fast ein bisschen im Widerspruch zu stehen zu dieser. Es heisst, im Johannesevangelium und in seinen Briefen, dort kommt es vor allem zur Sprache, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigengeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Johannes 3, 16 bis 18. Und ein paar Kapitel später heißt es nochmal: Wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Was machen wir jetzt damit? Wenn wir die Bibelstellen hören, dann scheint es ja fast so, als gäbe es gar kein Gericht. Oder auch nicht von Gott und Jesus her, sondern Jesus kommt und bietet uns die Rettung an. Er bietet uns die Rettung aus dem Schlamassel an, wo wir uns selber hineinmanövriert haben. Er streckt uns die Hand aus, um uns aus dem Sumpf rauszuziehen. Und ich finde, der Josef Ratzinger hat das sehr treffend formuliert. Er hat geschrieben: Christus teilt niemandem Verderben zu. Er selbst ist reine Rettung. Und wer bei ihm steht, steht im Raum der Rettung und des Heils. Das Unheil wird nicht von ihm verhängt, sondern es besteht da, wo der Mensch von ihm ferngeblieben ist. Es entsteht durch das Verbleiben im eigenen. Das Wort Christi als das Angebot des Heils wird dann sichtbar machen, dass der Verlorene selbst die Grenze gezogen hat und sich vom Heil trennte. Ich möchte noch einen Satz wiederholen. Das Unheil entsteht durch das Verbleiben im eigenen. Ich glaube, das ist das, was wir nämlich auch in der Offenbarung sehen. Gott ist nicht der rechenvolle Heimzahler und Bestrafer. Das ist nicht sein Ziel. Er ist vielmehr der, wo sich irgendwann zurückzieht, wenn Menschen ihrem eigenen bleiben wollen. Und ich frage mich, ob das schlussendlich das Schlimmste ist, was uns passieren kann. Wenn Gott nicht mehr eingreift, wenn er uns lässt und sich zurückzieht. Weil wenn er sich zurückzieht, verschwindet dann nicht auch seine Hoffnung, seine Liebe, sein Frieden und seine Gerechtigkeit. Und ich habe das Gefühl, genau darum ist es Gericht, in dem Gott uns zur Umkehr ruft, hoffnungsvoll. Weil Gott möchte etwas gerade richten, was krumm geworden ist. Er möchte versöhnen, was sich verfeindet hat, und heilen, was faul und krank geworden ist. Gottes Gericht ist zum einen Schutz und Wiederherstellung von den Misshandelten. Und für sie ist es natürlich hoffnungsvoll, dass Gott ihnen zum Recht verhelfen wird und ihre Verletzungen heilen. Aber auch für uns Täter, und ich sage bewusst von uns, hat das Angebot vom Gericht viel mehr mit Hoffnung zu tun, als wir vielleicht im ersten Moment denken. Und ich möchte euch in ein letztes Bild nehmen, wo ich finde, wo eigentlich all das, was ich probiere, irgendwie zu erklären, zusammenfasst. Ich möchte uns in ein Bild nehmen, weg vom Braunen, von diesem Gerichtssaal. ich habe nämlich auch das Bild braun, oder die Farbe braun gesehen, weil die Gerichtssäle, die sind immer so in diesem Holzton. Und das Hämmerli, das ist alles in diesem braunen Holz. Ich möchte es wegnehmen in das, und es wird jetzt ziemlich weiss. Weil es ist das Bild vom Physiotherapeuten. Er richtet gerade. Er rückt das Recht, was in dieser Welt und in mir krumm geworden ist. Es ist die Art von Richten. Und das Richten ist immer auch... Ich fahre noch etwas länger weiter, sorry Piero, merci gleich. Das Richten ist immer auch mit Schmerz verbunden. Wie die mal in einer Physiotherapie waren, das auch kennen. Es kann sehr schmerzhaft sein, in eine Physiotherapie zu gehen. Jesus, der Physiotherapeut, er drückt drauf. Dort, wo wir unsere Fehlverhaltungen haben. Dort, wo etwas krumm geworden ist und schief. Wo wir Beziehungen kaputt gemacht haben und unseren Mitmenschen die nötige Unterstützung vorenthalten haben. Aber der Druck von diesem Physiotherapeuten hat nichts Sadistisches an sich. Es ist nicht das «Ha, jetzt hier zeige ich dir, es tut weh!» Sondern gerade das Gegenteil. Es ist heilvoll von «Komm, zeig mir, was drückt. Ich helfe dir. Wir richten es wieder gerade. Das, was krumm geworden ist. Damit du und deine Beziehungen wieder gesungen dürfen werden. Jesus, der Therapeut, er möchte gerade richten, was in dieser Welt und in mir krumm geworden ist. Das ist schmerzhaft, aber es ist heilsam. Und es fängt schon, glaube ich, heute im Hier und Jetzt an. Es ist nicht erst ganz am Schluss, es ist jetzt. Es tut weh, wenn man mit dem eigenen Versagen konfrontiert wird. Aber es darf auch dazu führen, dass verfehlte Handlungen und Haltungen korrigiert werden können. Die Offenbarung zeigt uns, dass Gott uns immer wieder zur Umkehr ruft. Das macht er dort wirklich ganz deutlich. Er ruft immer wieder zur Umkehr und zum Neuanfang auf. Das Richten als Ruf zur Umkehr, das ist Hoffnung. Weil es ist eine Möglichkeit zur Bereinigung und zum Neuanfang. Und ich finde es sehr hoffnungsvoll, die Vorstellung, dass das nicht irgendwann ist, sondern dass das heute ist. Dass ich heute darf vor Jesus kommen, zum Physiotherapeut, und er mir hilft, gerade zu richten, was aus der Bahn geraten ist. Und ich glaube, viel schlimmer als diese Art von Richten wäre, wenn wir uns eben einfach selber überlassen würden. Das ist wohl das Schlimmste. Und ich glaube, es geht in der Bibel also nicht um ein gerichtet oder gerettet zu werden. Schwarz, weiss, bös, gut. Sondern das Gericht ist vielmehr der Weg zur Rettung. Und es fängt schon heute statt im Hier und Jetzt. Band, ihr dürft gerne vorkommen. Ich möchte zusammenfassen. Der entscheidende Punkt, wo Gott als Physiotherapeut bei uns den Finger drauf drückt, ist wohl die Frage der Nächstenliebe. Das lesen wir in der Bibel immer wieder. Das ist der Maßstab, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Und Jesus als Retter möchte uns helfen, unserem Leben und in unseren Beziehungen das wieder gerade zu richten, was krumm geworden ist. Er streckt uns die Hand aus und bietet uns seine Hilfe und seine Rettung an. Und ich möchte uns die Frage stellen, wo drückt Jesus der Physiotherapeut heute bei dir den Finger drauf? Wo schmerzt es? Wo sind Sachen krumm geworden? Bei euch selber? In den Beziehungen zu Gott und zu unseren Mitmenschen, zur Welt. Ich glaube, Jesus möchte uns helfen, dass das wieder gerade gerichtet wird. Er möchte uns helfen, unseren Fokus wieder auszurichten. Und er möchte uns helfen, dort, wo wir Schmerzen empfinden und wo wir Verletzungen haben. Dort, wo Zeug kaputt gegangen ist. Dass das wieder gerichtet wird und darf heil und gesungen werden. Und das ist das Schöne, finde ich, bei dem, dass ich mir vorstelle, ich gehe zu Jesus in die Physiotherapie. Weil es bin nicht ich alleine, die das muss. Ich darf Jesus einfach hergeben, herstrecken und sagen, Jesus, hier schmerzt es. Hier ist etwas nicht in Ordnung, ich spüre es. Und er kommt mit seinen Hängen und richtet gerade. Er hilft. Er hilft es in die Ordnung zu bringen, damit wir wieder dürfen gesungen werden. Das Gericht ist etwas sehr Hoffnungsvolles. Und wir dürfen jetzt Gott das herhaben, wo wir das Gefühl haben, es ist dran, dass er es gerade richtet. Amen.